Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 21. Oktober 2024. Gestern hatte ich einen wunderschönen Wandertag im Schweizerischen Nationalpark und zwar mit einem qualifizierten Führer, der uns da etwas in die Geheimnisse einweihte, dieser, ich glaube, weltweit aufsehenerregenden schweizerischen Errungenschaft. Denn dieser Nationalpark, den wir da haben im Kanton Graubünden, ist tatsächlich ein Unikat unter den Nationalparks weltweit. Und ich glaube, man darf sagen, dass er im noch naturbelasseneren Zustand, also noch natürlicher ist als ein anderer sehr berühmter Naturpark, und zwar der Yellowstone Park in den Vereinigten Staaten von Amerika. Entstanden ist der ja im 19. Jahrhundert, damals schon von der Umweltbewegung inspiriert, die sozusagen einen Überdruss, einen Koller, auch vielleicht eine böse Vorahnung gehabt hat bezüglich der industriellen Revolution und der industriellen Umgestaltung auch der Schweiz. Und man wollte dieses Stück Natur in seiner ursprünglichen Form zurückgewinnen, um sich die Natur dort gewissermaßen auch wieder selber zu überlassen, sowohl was die Tierwelt angeht, natürlich aber auch die ganze Flora, die Pflanzen, die Bäume. Und das ist sehr, sehr eindrücklich, was sich einem da präsentiert, vor allem jetzt in diesen wunderschönen Herbsttagen, wo die Lerchen in den grünen Nadelholzwäldern so goldengelb empor und herausstechen, sozusagen aufscheinen. Eine wunderschöne Szenerie und es gibt so viel zu bestaunen. Ich habe einige Bilder davon im Internet bereits abgesendet, begeistert, wie ich war. Sie können das auf meinem Twitter-Kanal nachschauen. Vor allem angetan haben es mir diese mächtigen Arvenbäume, die über hunderte von Jahren gewachsen sind, knorrige Persönlichkeiten. Ich habe mit dem Guide gesprochen und gesagt, ja, die erinnern mich etwas an die Bündner. Jeder Baum ist sozusagen in seiner Individualpersönlichkeit kantig, zum Teil knorrig, aber eben doch mächtig, sympathisch und einfach faszinierend, diese Arven. Und das ist auch beeindruckend, über welche Zeiträume diese Bäume gewachsen sind. Wir haben ein Exemplar angeschaut, ich habe es ebenfalls fotografiert, das muss um die 800 Jahre alt sein. Also meine Damen und Herren, da bewegen wir uns geschichtlich, biologisch in die Zeit vor die Konstituierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Was hat dieser Baum an Geschichte erlebt? Und ich fühlte mich dann gewissermaßen hineinkatapultiert in das Universum des J.R.R. Tolkien, des Autors von Herrn der Ringe, Lord of the Rings, dieses Fantasy-Buch, das ja auch mit inspiriert wurde durch eine Reise in die Schweiz des Autors, wie so viele andere berühmte Bücher. Denken Sie an Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel, die zum Teil in Davos verfasst wurde, in einer dieser Lungenkliniken. Und auch Tolkien war in der Schweiz, allerdings meines Wissens nicht im Bündnerland, sondern er hielt sich im Berner Oberland auf. Aber das eigentliche Mittelerde, um jetzt hier etwas die Tolkien-Fans anzusprechen, das eigentliche Mittelerde befindet sich möglicherweise im Schweizerischen Nationalpark. Also ich kann Ihnen das einfach nur empfehlen. Wunderbar, das Münstertal, ohnehin eine Reise wert. Das Faszinierende ist natürlich ein Übergangstal auch in Richtung Italien, in Richtung Südtirol, hat einen sehr intensiven Durchgangsverkehr, aber eben auch große Sehenswürdigkeiten. Und apropos Durchgangsverkehr, da sind ja schon vor Hunderten von Jahren bedeutende Persönlichkeiten durchgekommen. Vor der Geburt gewissermaßen des vorhin erwähnten Arvenbaums ist ein gewisser Karl der Große mit seinem Umzug über die Berge gekommen, um dort dann eine Klostergründung vorzunehmen, das Kloster Müstair, das nach wie vor einen Klosterbetrieb, ein Frauenkloster in Gang hält. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass es nicht ganz einfach sei, da junge Nonnen zu finden. Es sei schon ein gewisses Durchschnittsalter erreicht. Wir waren dann natürlich in dieser Kirche, die von einer unglaublichen Eindrücklichkeit ist. Also der Atem der Geschichte ist auch dort zu spüren. Und ich konnte es mir dann nicht nehmen lassen, mit unseren Freunden noch einen, ja, Gottesdienst, einen katholischen Gottesdienst zu besuchen an jenem Abend. Nicht in der schönen Klosterkirche, sondern ein paar Kilometer davon entfernt fand eine Messe statt, und zwar in Valciana, dort wo jetzt bin ich gar nicht sicher, ob ich die Ortschaft richtig im Gedächtnis behalten habe. Wunderschön auf jeden Fall und eine tolle Predigt des dortigen Pfarrers. Also eine Reise, eine Expedition in den Schweizerischen Nationalpark, die muss ich Ihnen jetzt hier einfach zu Beginn der Woche empfehlen. Was sind die Nachrichten, was sind die Themen, die uns beschäftigen jetzt in den Nachrichten? Ein Rechtsrutsch und eine große Gewinnerin im Kanton Aargau. Ja, es bestätigt sich das, was man natürlich, ja, was ich Ihnen eigentlich schon die ganze Zeit auch voraussage. Da braucht es keine großen prognostischen Fähigkeiten. Bei den letzten Wahlen 2000, also vorletzten Wahlen 2019, da ging es in Richtung Grün, da war natürlich die Welt im Banne von Greta. Wir hatten noch keinen Krieg in der Ukraine, wirtschaftlich lief es schön und man sah gar nicht, auf was für dünnen Eis das Ganze gebaut war. Und jetzt Rezession, Krieg, die Realität hat sich da wieder rabiat gewissermaßen zurückgemeldet. Jetzt schlägt das Pendel stärker in Richtung bürgerlich. Und da ist die große Gewinnerin im Kanton Aargau, einem sehr bürgerlichen Kanton, ist die SVP, die glaubwürdigste bürgerliche Partei mit dem klarsten Programm, die auch in wichtigen neuralgischen Fragen Kurs hält. Unabhängigkeit der Schweiz, Bewahrung der Neutralität, natürlich auch gegenüber der Europäischen Union, einen Kurs des Distanzhaltens fährt, sich ja nicht einbinden lassen will. Und dieses Thema, für das sie ja so oft und auch jahrelang verlacht wurde, die SVP, das scheint nun einzuzahlen. Das ganz große, dominante Thema ist natürlich die Migration. Und entsprechend siegreich ist da die Martina Bircher hervorgegangen. Die SVP-Nationalrätin und auch Gemeinderätin aus Aarburg, eine der ganz großen Migrationsspezialistinnen. Und ich habe sie ja in meiner Zeitung schon mal als potenzielle Bundesratskandidatin Martina for President angekündigt, und ich habe das ohne jede Ironie gesagt, ist für mich eine der besten Nationalrätinnen, die wir haben in Bern, die eben bodenständig ist, nicht abgehoben, menschlich, verbindlich. Natürlich, die linken Medien bezeichnen sie als Hardlinerin, also wenn sie nicht einen Slalomkurs oder einen butterweichen, opportunistischen Anpassungskurs fahren, dann sind sie für die Medien ein Hardliner. Man könnte auch sagen, sie hat einfach eine klare Linie, und das erwarte ich auch von einem Politiker, von einer Politikerin. Wenn ich Himbeersirup kaufe, möchte ich, dass Himbeersirup drin ist. Und wenn ich etwas anderes kaufe, möchte ich, dass das drin ist. Und bei vielen Politikern kaufen sie etwas, aber sie wissen dann gar nicht, dass hinten herauskommt. Und das ist bei ihr eben definitiv nicht der Fall. Also Martina Bircher, große Gewinnerin, ist da in den Regierungsrat des Kantons Aargau hineingekommen und hat deshalb den zweiten Sitz der SVP verteidigen können. Nicht geschafft haben es Beat Flach von der GLP und Ruth Müri von den Grünen. Also Martina Bircher gehört nun zusammen mit Jean-Pierre Galatti, dem anderen SVP-Regierungsrat, zum Kantonsgouvernement des Kantons Aargau. Das ist ein toller Erfolg für die Politikerin, aber sicherlich auch für die SVP ein Zeichen, dass sie eben mit ihrem Kurs ja auf der richtigen Seite steht. Jetzt hier in den Parlamentswahlen auch die SVP große Gewinnerin, plus 5 Sitze, mittlerweile 48, mehr als doppelt so viel als die SP und die FDP. Die FDP auch mit plus 1 leicht verbessert, noch hinter den Linken, die Mitte 18, GLP 11, Grüne 10. Also da hat sich die grüne Welle schon stark verändert, wobei die SVP auch die grüne Parteifarbe hat. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass nicht überall dort, wo grün draufsteht, danach tatsächlich grün drin ist. Bei vielen Grünen ist es ja dann tiefrot, wenn sie da etwas näher bzw. etwas unter die Oberfläche blicken. Dann im Kanton Basel-Stadt sieht es ein bisschen anders aus. Die Stadt ist ja sehr links geprägt und da zeigt sich fast ein umgekehrtes Bild. Die SP schwingt oben aus, allerdings hat sie nicht stark jetzt dazugelegt, nur plus 1 Sitz. Kanton Basel-Stadt, die 31 Sitze, dann Grüne mit 12 Sitzen, die LDP mit 12, die hat 2 Sitze verloren, die SVP plus 1 Sitz bereits gleich auf wie die LDP. Also da schleicht sich, Entschuldigung, die SVP leicht nach vorne, aber Basel-Stadt ist natürlich ein ganz hartes, ein ganz schwieriges Pflaster. Dann am Wochenende muss man auch im Blick behalten, ein interessantes Interview mit unserem Justizminister Beat Flach, Entschuldigung, Beat Jans, pardon, ich bin da noch ganz in Banne, der Aargauer Wahlen, Beat Jans, der Linke aus dem Basel, aus dem Kanton Basel-Stadt stammende, der Linke Bundesrat und Justizminister, der stark in der Kritik steht wegen seiner Asylpolitik. Er mache nichts und nun hat er sich entschieden, im Tagesanzeiger einer sehr freundlich gestimmten Journalistin ein Interview zu geben, keine kritische Frage auf einer ganzen geschlagenen Seite. Das ist natürlich auch das Ende oder die Vermeidung jeglicher Streitkultur. Da gibt es überhaupt keine kritische Distanz hier, eine Stichwortgeberei, auf die er dann entsprechend, aber das ist eben auch interessant, entsprechend, sagen wir mal, unbehindert und sich auch frei fühlend antwortet. Und das Interview, ich habe mir das zusammengefasst unter dem Stichwort Begründung des Nichtstuns. Also sein Statement ist im Grunde, wir machen alles richtig und besser könnte man es gar nicht machen. Und abgesehen davon kann man auch gar nicht so viel machen. Das ist sozusagen das Fazit von Beat Jans, der daran erinnert. Auch nicht, er sagt nichts dazu, dass es Missstände gibt im Asylwesen, dass wir gravierende Probleme haben, dass eine Zuwanderung stattfindet, die nicht regulär ist und mit der wir eben nicht zurande kommen. Ich bringe nur ein Beispiel. Es versuchen ja an den Grenzen immer wieder Asylanten in die Schweiz zu kommen. Unsere Grenzwächter fangen die auf, weisen die ab. Aber einer, der 2, 3, 5, 6, 7 Mal abgewiesen wurde, versucht sie immer wieder, bis er dann irgendwann reinkommt. Dann sagen sie Asyl in der Schweiz, dann kommen sie in ein Asylzentrum, dort ziehen sie dann den Asylbescheid, das Asylgesuch wieder zurück und dann passiert das ganz große Problem. Dann werden eben diese nicht registrierten ehemaligen Asylbewerber nicht mehr weiter registriert, sind dann im Schengen-Raum und niemand weiß eigentlich so genau, was sie dann machen und wo sie verbleiben. Und dazu müsste man eben mit größerer Entschlossenheit auch darüber sprechen und sagen, wir müssen hier das Problem lösen. Aber darüber redet er nicht. Er redet gar nicht über die Probleme, sondern er verteidigt im Prinzip nur seine Vorgehensweise und auf entsprechende Nachfragen erklärt dann der Justizminister, der Bundesrat Beat Jans, ja, dass er vor allem die humanitäre Tradition verteidigen wolle und dass er natürlich den Rechtsstaat verteidigen wolle im Asylbereich. Dass er Probleme lösen wolle, dass er die Gesuchszahlen herunterbringen wolle, davon lesen wir überhaupt nichts. Und deshalb stimmt meines Erachtens der Befund oder auch der Eindruck, den viele haben, dass dieser Mann eben gar nichts macht, beziehungsweise eben das Nichtstun begründet, dies allerdings eloquent, das jedoch wird ihm nicht reichen, denn die Leute spüren immer mehr, dass etwas nicht stimmt. Der Unmut wächst. Und wieder kritisiert der amerikanische Botschafter die Schweiz, ja, das ist ein großes Ärgernis. Scott Miller, der US-Botschafter in der Schweiz, und man könnte sich eigentlich nur schon aus Gründen des Botschafterwechsels wünschen, dass in wenigen Wochen Donald Trump wieder US-Präsident wird. Das zeichnet sich übrigens möglicherweise ab. Also die Chancen sehen sehr gut im Moment. Gemäß jüngsten Umfragen hat er die Nase vorn in den Swing States, in diesen entscheidenden Wechselstaaten gewissermaßen. Aber das bleibt abzuwarten. Ich wage keine Prognosen, weil meine bisherigen Prognosen waren immer falsch. Vor allem was die Person und die Aussichten von Donald Trump angeht. Aber Scott Miller beklagt nun, dass der Bundesrat nicht das ganze EU-Sanktionspaket gegen Russland übernimmt. Und man muss sich hier einfach fragen, was ist der Auftrag eines ausländischen Botschafters in der Schweiz? Diese Botschafter haben doch nicht die Bundesratsentscheide zu kritisieren. Ich meine, so jemanden müsste man doch sofort zitieren. Das ist ein Wiederholungstäter, dieser Scott Miller. Der hatte schon vor einiger Zeit einmal die unsägliche Aussage gemacht, die Schweiz sei da das Loch in der Mitte eines Donuts in Europa. Ich meine, das ist eine Frechheit. Das ist eine bodenlose Respektlosigkeit auch gegenüber den früheren Generationen, die im Zweiten Weltkrieg die Schweiz verteidigt haben gegen den Faschismus und gegen den Nationalsozialismus und dafür von keinem Geringeren als einem Winston Churchill auch gelobt wurden, an dessen Rede an der Universität Zürich 1946. Und dieser Schnösel von einem Botschafter, Entschuldigung, man kann es nicht anders ausdrücken, dieser Schnösel von einem Botschafter, der offensichtlich keine Ahnung und auch keinerlei Respekt hat vor dem Land, in dem er arbeitet, kommt mit diesen unqualifizierten Aussagen. Das ist wie wenn der Bundesrat die ganze Zeit oder unser Botschafter in Washington die Entscheidungen der amerikanischen Politik kritisieren würde. Das ist doch nicht die Aufgabe eines Botschafters und schon gar nicht öffentlich. Ich meine, damit tut er auch seinem Anliegen keinen Gefallen, selbst wenn er es so sieht und die jetzige Regierung, das ist ja erlaubt, er darf das ja kritisch sehen. Aber wenn man dann schon wirken möchte als Botschafter, müsste man das ja hinter den Kulissen bringen, müsste man das ja vielleicht den Freunden in der Schweiz verbindlicher, aber eben nicht sozusagen coram publico um die Ohren hauen. Damit zeigt er auch, dass er ein unfähiger Diplomat ist. Ich meine, wer sich so ausdrückt, müsste im Grunde auch von seinem eigenen Absenderland zurückgepfiffen werden. Der Tagesanzeiger ereifert sich und beklagt sich der schleichende Verrat an der Ukraine. Ja, ich staune immer wieder, wie viele Ukraine-Experten und Expertinnen wir da haben. Jetzt auch eine Klara Lipkowski, die sich da hervortut als große Geostrategin. Und sie ist natürlich der Auffassung, dass in der Ukraine die westlichen Werte verteidigt werden. Ja, durch ein Land, das ja keine Oppositionsparteien zulässt, das die Kirchen unterdrückt und in dessen Armeen auch nachweislich rechtsextreme Nazis und Hitlerverehrer dienen. Das ist jetzt also der Vorposten der Demokratie des Tagesanzeigers in der Ukraine im erweiterten europäischen Einzugsbereich. Ich meine, da sehen Sie alles, was für eine verblendete Sicht da unsere Journalisten auf einige dieser Themen haben. Um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts, hat ja der Henry Kissinger einmal gesagt. Ein schönes Bonmot dieses Diplomaten. Wie die Polparteien mit ihrer widerspenstigen Basis umgehen, ja, es rumort da wegen dieser Gesundheitsreform EFAS. Da gibt es Misstrauen, aber eben auch Zustimmung und zum Teil unterschiedliche Auffassungen in den Parteien. Ich habe einfach ein grundsätzliches Unbehagen an unserem Gesundheitswesen. Da ist nach Strich und Faden so viel gelogen worden von den Politikern. Ich glaube gar nichts mehr, was da erzählt wird in Bundesbern. Dann eine interessante Story in der Sonntagszeitung. Flucht vor Militärdienst. Männeranteil bei Ukraine-Flüchtlingen steigt. Das Geschlechterverhältnis der Schutzsuchenden hat sich stark gewandelt. Mittlerweile kommen fast so viele Männer wie Frauen aus dem osteuropäischen Land in die Schweiz. Ja, vielleicht sollten diese Männer und Kriegsdienstverweigerer den Tagesanzeiger lesen, den Leitartikel von Klara Lipkowski, dann sind sie vielleicht wieder dabei, in ihrer Armee gegen Russland zu kämpfen. Ständerat Daniel Josic kritisiert die israelkritischen Töne in seiner eigenen Partei, insbesondere nennt er Carlos Omaruga und Fabian Molina, die den Bogen überspannen würden mit ihrer Israel-Kritik. Und Rico Bandle hat ein großes Interview gemacht mit einem Historiker, dem Jörn Leonhard, der sich mit der Frage der Beendigung von Kriegen beschäftigt. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das Interview zu lesen. Es ist interessant. Und natürlich nahm ich Wunder, wie er da ein Ende des Ukraine-Kriegs beurteilt und wie das in Griffnähe rücken könnte. Allerdings waren die Antworten da enttäuschend. Denn meines Erachtens muss man, um einen Krieg zu beenden, diesen Krieg vor allem auch mal verstehen und die Motive, warum es Kriege gibt, die muss man ergründen, um durch Ausschaltung dieser Motive oder Kriegsgründe entsprechend auch die Grundlagen für einen stabilen Frieden zu schaffen. Und der wesentliche Kriegsgrund in der Ukraine ist nicht der, dass Präsident Putin meines Erachtens unter einem akuten Landmangel leidet und jetzt sozusagen im Spätherbst seiner Laufbahn, nachdem er eigentlich 20 Jahre lang nichts hat dergleichen erkennen lassen und plötzlich mit 70 noch den Alexander den Großen in sich entdeckt, den Imperialisten oder wie die Engländer früher oder auch die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg sich sozusagen weltweit expandierend ausbreitet, auch mit militärischen Mitteln, also sozusagen der spät erweckte Welteroberer, der nun doch, bevor er endgültig den Abgang macht, noch das Gefühl hat, ja, jetzt müssen wir doch noch schnell die Sowjetunion zurückgewinnen. Und vielleicht können wir da auch einen Krieg gegen die NATO machen. Es gibt da vielleicht einen Atomkrieg. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal als Risiko. Und das ist so ungefähr die Erklärung, die dieser Historiker bietet. Er sagt, das sei nämlich ein imperialistischer Krieg, auch eine Wertekonfrontation, dass Putin da sozusagen den freien Westen angreife. Und da muss ich sagen, diese Deutung scheint mir doch sehr stark unterkomplex oder etwas anders ausgedrückt an der Wirklichkeit vorbeizugehen. Erstens einmal glaube ich, dass der wesentliche Kriegsgrund einfach darin besteht. Ich nehme hier den russischen Präsidenten beim Wort und ich beobachte die Entwicklung da ja schon seit etwa 20 Jahren. Ja, den Russen passt einfach die NATO-Osterweiterung nicht. Und sie haben immer gesagt, das ist ein Kriegsgrund, wenn ihr in die Ukraine hineingeht mit der NATO, weil dann eure Atomraketen potenziell zu nahe an unserer Grenze stehen. Sie sind jetzt schon sehr nahe mit Ungarn und da den entsprechenden, mit Rumänien und den entsprechenden Plänen auch in Polen. Das macht es einfach schwierig, weil das Gleichgewicht des Schreckens bedingt ja, dass ein Land die Zweitschlagskapazität hat. Und wenn natürlich ein Land ganz nahe mit Atomraketen an die Grenze eines anderen kommt, ja, dann muss man nur 2 und 2 zusammenzählen können, um sich auszumalen, dass das keine gute Nachricht ist für das Land, das sich da mit heranrückenden Atombasen einer anderen Nuklearmacht konfrontiert sieht. Auch wenn die anderen immer sagen, ja, das ist nicht gegen euch gerichtet, das geht gegen den Iran, das geht gegen andere. Ja, so funktioniert es einfach nicht. Und der Westen, Entschuldigung, ist einfach übermütig geworden und glaubt, er könnte da durchkommen. Und das ist der wesentliche Kriegsgrund. Und die Tatsache mit den Werten und dass es da um einen Weltkrieg der Systeme geht, diese Idee, die ist ja nicht von Putin lanciert worden, sondern das ist eine Idee, die vom Westen gebracht wird, um seine Anstrengungen zu rechtfertigen und Putin zu verteufeln. Also wenn man sich ernsthaft als Historiker mit den Kriegsbeendigungen auseinandersetzt oder den Krieg beenden will in der Ukraine, dann müsste man sich eben auch mit den Kriegsgründen ehrlich auseinandersetzen. Und das wird hier meines Erachtens nicht getan. Martin Sutter, der USA-Korrespondent der Sonntagszeitung, mit einem interessanten Artikel: Was passiert, wenn Trump tatsächlich gewinnen wird in wenigen Wochen? Mehr Widerstand gegen China, weniger Support für die Ukraine. Und ich kann Ihnen sagen, für die Schweiz wäre das eine gute Nachricht, wenn Donald Trump gewinne. Denn unter Donald Trump hatten wir den Ed McMullen, das war der Botschafter in Bern. Und der hat die Schweiz nicht beleidigt, sondern der hat die Schweiz sehr geschätzt und ist entsprechend rückgeschätzt worden von den Schweizern, hat ja heute noch sehr, sehr gute Beziehungen. Dann lesen wir, dass der Rechtsextremist Sellner in der Schweiz verhaftet wurde. Der wird jetzt ganz entschieden ausgeschafft. Da habe ich mir einfach Folgendes notiert. Offensichtlich kann man bei diesem Martin Sellner, den kann man einfach ausweisen, den kann man packen und der kann dann des Landes verwiesen werden. Warum geht das eigentlich nicht bei Schwerkriminellen und auch betrügerischen Asylsuchenden? Da heißt es ja immer, man könne die gar nicht ausschaffen, das gehe nicht. Bei einem Martin Sellner ist da offensichtlich alles möglich. Dann stehen die Schweizer Medien, das ist meine letzte Nachricht, im Banne der Anne Applebaum, der Publizistin, der amerikanischen, die verheiratet ist mit dem früheren polnischen Außenminister Sikorski. Das ist der diesen Tweet gemacht hat, kurz nach der Nord Stream-Sprengung: Danke USA. Danke USA. Also eine ganz, ganz kühne Wortmeldung da. Man sieht es ja schon an diesem Tweet, durchaus Amerika-freundlichen polnischen Außenminister. Und Anne Applebaum ist eine bekannte Publizistin. Sie hat da schon den Pulitzerpreis gewonnen. Sie hat nun den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen. Und auch die Schweizer Zeitungen rollen ihr da den roten Teppich aus. Sie plädiert nun an ihrer Rede da in Frankfurt, da hat sie den Preis entgegennehmen dürfen, für einen militanten Humanismus. Und diese Anne Applebaum ist für mich eine der ganz gefährlichen Autorinnen der Gegenwart. Und ich ärgere mich immer, wenn ich etwas von ihr lese, weil das von einer derartigen moralischen Überheblichkeit strotzt. Und alle, die eine andere Meinung haben als sie, das sind entweder Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme, Nationalisten, Putin-Trolle, Autokratenfreunde. Das ist eine Frau, die nur in Schwarz-Weiß-Schablonen denken kann. Das ist sozusagen eine Kreuzzüglerin der Moderne. Und ich kann mir sie sehr gut vorstellen, wenn sie da vielleicht im Spätmittelalter vor einem Kreuzzug noch die Schwerter da, der Kreuzritter gesalbt hätte oder auch eben aufpeitschende Rede von der Kanzel herabgeschwungen hätte. Das wäre sozusagen die Rolle dieser Anne Applebaum. Sie sieht alles in einem religiösen Endkampf, gut gegen böse, und die Bösen, das sind natürlich immer die anderen, und die Bösen sind auch immer die, die sich hier entgegenstellen. Und sie bezeichnet sich ja als Liberale, als Verteidigerin der Freiheit, auch als Konservative, und das ist sie nicht. Sie ist vielleicht eine Neokonservative, sie ist also eine, die eben aus jedem Konflikt einen Kreuzzug macht, die in jeder auch noch so geringfügigen Differenz eine große ideologische Konfrontation anschaut, und vor allem ist sie das, was sie ist genau das und verkörpert das, was sie ihren Gegnern vorwirft. In ihrem Buch, das sie jetzt in den Buchhandlungen vorfinden, ich lese das, die Verlockung des Autoritären, ja, das ist genau ihr Problem. Sie ist vom Autoritären verlockt. Sie prangert da zum Beispiel auf Seite 53 an, dass es da eben autoritäre Regime gäbe, zum Beispiel in Europa, Viktor Orban, und die würden Medien, die nicht so schreiben, wie sie wollen, die Werbegelder entziehen. Und das wird als Ausdruck einer autoritären Gesinnung bezeichnet. Nun, Anne Applebaum ist Mitglied im Beirat einer Organisation in den Vereinigten Staaten, die genau das macht, die nichts anderes tut, als Medien, zum Beispiel das Wall Street Journal oder Daily Wire von Ben Shapiro, auf die Indexliste zu setzen, als russlandfreundlich, einfach weil sie nicht den Weltkrieg predigen gegen die Atommacht Russland, weil sie vielleicht sich schon vor 2 Jahren für Friedensverhandlungen ausgesprochen haben. Da ist sie, die setzt sie auf den Index, und diese Organisation, die hat dann Verträge, ich weiß nicht, ob sie es immer noch hat, mit Google, mit Microsoft und diesen Firmen, die dann dort auf ihrer schwarzen Liste stehen, ohne dass die Firmen selber informiert werden, ohne dass es da irgendeinen geregelten Prozess gäbe. Das ist also eine reine schwarze Liste, das ist eine Proskriptionsliste, das ist sozusagen wie in der McCarthy-Zeit, also eine Art Abschussliste, denen wird dann online das Werbegeld gestrichen. Das ist Anne Applebaum. Also sie macht genau das, was sie ihren Gegnern vorwirft. Sie ist die Verkörperung dieses autoritären Liberalismus, der letztlich auch undemokratisch ist. Und sie ist die Verkörperung jenes Liberalismus, gegen den sich der Liberalismus zum Beispiel eines Viktor Orban stellt, der sagt, wir haben die illiberale Demokratie, weil er eben genau diesen autoritären, diesen autokratischen, diesen ja fast schon totalitär angehauchten Liberalismus, Pseudoliberalismus von Frau Applebaum nicht taugt. Aber es zeigt, dass unsere Medien, vor allem auch unsere Intellektuellen, natürlich voll auf diesem Kriegspfad mitmachen, auf diesem Moralistenpfad, und darum gewinnt Frau Applebaum auch all diese Preise. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass Anne Applebaum über lange Jahre auch von mir durchaus geschätzt wurde, vor allem ihre Bücher über den Kalten Krieg, die sind wirklich gut, da gibt es nichts zu sagen, ist eine intelligente Frau, die sich da aber eben im Moralistischen ganz klar verrannt hat und im Politischen. Nun, also, das ergibt uns immerhin die Möglichkeit, uns entsprechend mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Damit verabschiede ich mich für heute. Das war die Weltwoche-Daily-Sendung Schweiz. Jetzt geht es dann gleich weiter mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen.